Und die höchste Form von Macht ist Autorität, weil dann Menschen komplett etwas freiwillig tun, ohne dass die Person, der sie Macht und Autorität zu schreiben, sie in irgendeiner Form zwingen muss.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute einen Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Frank Baumann-Habersack und Martin Permantier über transformative Autorität, die Erneuerung von Führungsbeziehungen. Das Gespräch in voller Länge findest du in Folge 245 dieses Podcast und den Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Weil die Transformation ist das Evolutionsprinzip dieser Erde. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass wir die jetzt erstmal erfinden müssten, sondern die ganzen, insbesondere die Biologie, hat die Prinzipien der Evolution oder Transformation oder größer eingebunden der Metamorphose ja längst dechiffriert. Wir wissen in Anführungszeichen, also wissen bitte aktueller Stand des Irrtums, wir wissen, wie das funktioniert halbwegs. Und jetzt ist nur die Frage, wie gucken wir denn, mit welchen mentalen Landkarten gucken wir denn auf Transformation? Und wenn uns nicht bewusst ist, wenn wir beim Thema Bias, Sozialisierung, wie auch immer du das nennen willst, wenn uns aber nicht bewusst ist, dass wir durch eine Industriekultur und auch durch eine rigide, autoritäre Form von Macht, das ist eigentlich gar keine Autoritätsform, aber eine Machtform, in Linearität gezwungen werden. Also wenn du dir meine DIS anguckst, die musste linear erstellt werden, weil das noch das Kriterium ist. Ja, hast du eine Gliederung, 1.1. Eigentlich ist diese, das zeige ich in meiner Dissertation auch, die übrigens ein Open Access Buch wird, ein E-Book. Das heißt also, das ist öffentlich verfügbar dann ab nächstem Jahr. Kann man sich auch durchlesen. Eigentlich ist das eine Form von Rhizom. Das heißt, natürlich gibt es Verbindungen und Strukturen, die sind aber nicht linear, sondern sie sind multilinear oder vielfältig oder nicht linear oder wie auch immer du das beschreiben willst. Und diese Perspektive mit einzubringen, die ist so zentral für Transformationen, weil sonst linearisieren wir wieder Transformationen, was dann eben nicht mehr Transformation wird, sondern nur, bitte, nur Veränderung oder Optimierung oder Reproduktion, aber auf einem anderen Level. Ja. So, also wir können darüber nichts Neues hervorbringen. Und das ist ja auch Georg Müller-Christs Ansatz. Wie kommt denn das Neue in die Welt? Mhm. Ja, über Irritation und Nichtlinearität und Träume und Intuition. Und wenn man sich, du hast ja auch schon WissenschaftlerInnen und ForscherInnen angesprochen, viele haben ja Dinge geträumt und haben das danach, haben gesagt, das ist ein Traum, den teste ich jetzt mal. Und darüber sind sie überhaupt draufgekommen. Das war nicht linear, wie die Durchbrüche häufig, die zentralen Durchbrüche in Wissenschaft kamen. Oder es waren Fehler oder Probleme oder Konflikte in Experimenten. Es war eben nicht linear. Es waren Koinzidenzen, es waren Zufälle. Da entsteht Neues an diesen Rändern. Dieses Prinzip mit Nichtlinearität zu übersetzen, das zu kultivieren, das als gleichwertig zu Linearität zu sehen in unserer Welt, das ist sicherlich ein
Ja, das finde ich auch interessant. Also Rhizom, ja, was ja so mehr so die Ingwerknolle ist, die sich überall mal ausbuchten kann, man weiß aber nicht so genau wo, ne? Im Gegensatz zu der Linearität. Ich kenne das Dilemma auch mit der Arbeit, natürlich mit dem Modell der Haltung, was irgendwie linear wirkt, ja, weil du sagst, dann kommt die eine, dann die nächste, dann die nächste, dann die nächste, die aber natürlich einmal alle in ihrer Gleichzeitigkeit stattfinden. Und in denen wir uns auch bewegen, wie in so einem Meer, ja. Und gerade bezogen auf Macht, da kennen wir ja alle diese selbstorientierte Macht, patriarchal, es geht um mich, die dominante Kontrolle, ja, die wir jetzt ja gerade erleben, ja, einer, der alles bestimmt, der die anderen mit Zwang unterdrückt. Wir kennen alle auch noch die Feudalstrukturen, du hast es gesagt, Hierarchie, und die sind auch in uns eingewoben. Dass wir alle denken, Privilegien sind normal. In jeder Firma ist es normal, dass die Topspitze, was weiß ich, Privatflugzeug hat, dann Businessklasse, dann Economy, dann Bahncard, dann komm klar. Also, dass wir das Privilegiendenken noch in uns drin ist, obwohl wir vielleicht auch so diese Macht der Experten kennen. Ja, da muss einer Bescheid wissen, da müssen wir mal einen Ausschuss machen, eine Analyse machen, schon wieder ein anderer Umgang mit Macht. Oder das, wo wir ja so hauptsächlich drin hängen, diese Meritokratie von Macht, also der, der es kann, ne, wer es schafft, der kriegt dann auch die Macht, also so das Charisma und wenn du gebildet genug bist, die aber dann noch den Blindspot hat, dass wir gar nicht die gleichen Ausgangsmöglichkeiten haben, ja, wo du ja immer noch so eine Art Hierarchie drin hast und dann vielleicht das, was du jetzt auch ansprichst, partizipative Methoden, wo wir ja vielleicht auch so in neuartigen Aushandlungsprozess kulturell drin sind. Und was du beschreibst, geht ja noch weiter, das Transformative, weil du auf die Systeme auch noch drauf schaust.
Genau. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, weil das wird häufig oder kann, nee, es wird nicht häufig, ich glaube, dass, wenn man ein bisschen liest, erzähle ich das ja auch so wie jetzt auch. Und deswegen bin ich auch dankbar für die Einladung. Das übrigens nochmal schönen Dank für die Einladung. Ich habe gar nicht gesagt. Das Transformative lehnt ja Hierarchie nicht ab. Ja, sie sagt nur, und das ist ja eine Wertehaltung der transformativen Autorität, die aus der neuen Autorität nach Heim Ohm und Aris von Schlippe kommen, die ja die Wurzeln haben in Gandhis und Martin Luther Kings und Gene Sharps gewaltfreien Bewegungen, die ja gesellschaftliche Bewegungen sind, um Missstände, Missbrauch, demütigende Machtstrukturen und Hierarchien zu wandeln im Sinne von Gleichwertigkeit, nicht Gleichheit. Und diese Idee steckt, und deswegen ist auch dieser Begriff transformativ so wichtig, er steckt da drin. Also letztendlich könnte man sagen, er ist eine kleine Facette, ein Mini-Mosaiksteinchen, was weiter die Geschichte fortschreibt, die diese großen Menschen und die vielen Menschen um diese schillernden Gestalten, so würde ich das jetzt mal sagen, da waren ja viele dran beteiligt. Allein wenn man den Salzmarsch mal nimmt von Gandhi, das war ja nicht Gandhi selbst, der gelaufen ist. Es waren ja ganz viele Menschen. Also all diese Menschen, die auch vor unserer Zeit, bevor wir existiert haben, schon daran gearbeitet haben, an diesem Feld, diesem Meer hast du beschrieben, ich bezeichne das als Feld, weil ich aus Feldtheorien komme, weniger aus der Systemtheorie, auch wenn ich systemtheoretische Ansätze nutze, aber ich finde es hilfreicher für Erklärungen mit Feldtheorien in dem Aspekt zu arbeiten. Dieses Feld arbeitet daran, Hierarchien zu wandeln, dass es sowohl eine Über- und Unterordnung gibt, aber auch eine Nebenordnung, also das Heterarchische. Und das Rhizom geht ja noch weiter, wenn man von Deleuze und Guattari guckt, die ja Rhizom geschrieben haben, die französischen Philosophen. Das ist auch Teil meiner Dissertation, dieses Konzept nochmal anzuwenden. Das sind vielfältige Ordnungen und die werden kultiviert, aber es gibt da kein ich bin mehr wert als du oder du bist weniger wert als ich, sondern es ist eine Nebenordnung, eine Gleichwertigkeit in hierarchischen Unterschieden, um überhaupt Struktur und Ordnung in solche komplexen Systeme und Felder reinzubringen, weil ansonsten entsteht tatsächlich Chaos und das geht eine kurze Zeit und ist wichtig für Entwicklung, aber wenn nur Chaos entsteht, das gibt es in der Natur auch nicht. Es stellen sich immer wieder Ordnungsstrukturen ein und das ist die Idee des Transformativen. Also könnten sagen, gewalttätige Macht und unterdrückende Ordnungsstrukturen, die es gibt, du hast Privilegien angesprochen, das ist sowas, die in Wandel zu bringen für neue Ordnung, die auch mit Führung und Folgen arbeiten und so weiter, aber eben auf Gleichwertigkeit, wo Menschen inklusiv ihren Platz haben, wo wir Ökosysteme haben, wo auch unterschiedlichste Dinge eine Koexistenz haben können und sich nicht bekriegen und so weiter. Das sind diese Aspekte davon.
Das finde ich ganz wichtig, weil ich auch meine Darstellung über die Jahre geändert habe von dem Modell der Haltung, dass jetzt immer die nächste Haltung die vorherige inkludiert. dass sie da drin enthalten sind. Ja, und es gibt ja eine gesunde Form, ich sag mal, der dominanten Kontrolle. Ich nehme mal das Beispiel vom, ich war mal am Rettungswagen, ne? Ist immer gut, wenn der Arzt dann allen sagt, was sie zu tun haben, wird es schnell gehen, muss. Und es gibt gesunde Form der Hierarchie, es gibt eine gesunde Form der Expertenautorität oder, also es gibt die eben den Schatten anerkennen. Ja, und sich selbst zum Thema der Betrachtung machen können, also sich in Frage stellen können. Und es ist eben nicht entweder oder. Ne? Und da bin ich auch in eine Falle gelaufen, worauf du mich aufmerksam gemacht hast, dass ich gesagt habe, naja, es gibt ja das Autoritäre, das Antiautoritäre, dann ist das These, Antithese und das Transformative wäre die Synthese. Und da hast du gesagt, nee, das ist anders.
Genau, so ist es nicht. Und das wird häufig genannt und das ist auch ein Zeichen dafür, in welchen Denkschablonen wir denken, weil wir das gelernt haben in Dialektik, ne? These, Antithese, Synthese. Und auch hier muss ich wieder sagen, es geht ja nicht darum, Dialektik abzuschaffen. Kannst du sowieso nicht. Nur es geht darum, was ist denn mein Ziel? Was möchte ich denn? Und wenn ich Transformation möchte, wird mir möglicherweise an bestimmten Punkten Dialektik nicht weiterhelfen. Sondern ich brauche erstmal, da werden wahrscheinlich einige sagen, na, es braucht irgendwie was ganz anderes. Das hört sich doch nach Tetralemma an oder sowas. Ja, es geht in diese Richtung. Also Transformation bedeutet ja, dass ich einen grundlegenden systemischen Wandel habe. Und das bedeutet eben auch in der Erkenntnisstrukturen einen grundlegenden systemischen Wandel. Dass ich also auch diese Denkstrukturen verlasse und eine neue Systemgestalt bilde. Und das, was ich ja immer gerne nenne, das ist auch in der Literatur genannt. Was ist denn Transformation? Ja, die Raupe und der Schmetterling, Kaulquappe und der Frosch und so weiter. Da finden sich natürlich noch Spuren der Kaulquappe irgendwo im Frosch, wenn man da reinschauen würde. Oder du siehst wahrscheinlich beim Schmetterling auch noch Spuren, auch der Raupe tatsächlich. Nur der Frosch oder der Schmetterling, die haben andere Funktionen, die haben eine andere Gestalt. Das ist nicht wirklich eine Mischung von irgendwelchen Raupenarten oder so. Das ist es nicht. Es ist wirklich eine Verwandlung. Und so ist das auch mit der transformativen Autorität zu verstehen. Denn das Autoritäre und Antiautorität, die Mischung, das ist autoritativ. Und autoritativ bleibt auf einer, kann man sagen, erkenntnistheoretischen Ebene, hält das die alten Hierarchiestrukturen aufrecht. Die hinterfragt das nicht. Die macht es netter, partizipativer, aber sie hinterfragt nicht die grundlegende Struktur. Und Transformation bedeutet, ich hinterfrage sogar die grundlegende Struktur. Und jetzt kommt das, was ich so schätze an der Uni Bremen, an Georgs Lehrstuhl, dass du dort die Möglichkeit hast, die wissenschaftliche Freiheit ganz anders zu denken, Dinge hervorzubringen, die du erstmal noch nicht erklären kannst, wo du dich auf die Suche machst, könnte das denn so sein? Also du erlaubst dir zu denken, könnte denn das auch anders sein? Mhm. Und das ist eine ganz andere wissenschaftliche Herangehensweise, als deduktiv beispielsweise zu arbeiten und die alten Autoritätstheorien vorzuschreiben und so weiter. Das fällt einem total schwer, da frei zu denken, auch als Wissenschaftler, weil das primet dich ja. Du denkst so, ja, wenn das die Größen gesagt haben, dann hinterfrage ich das vielleicht besser nicht. Wer bin ich schon? Mhm. Na klar, wer bin ich schon? Das stimmt. Ja, also wir sind auf der wissenschaftlichen Ebene, gibt's ja diesen Begriff. Ich bin der Zwerg oder wie heißt das? Der Zwerg auf den Schultern eines Riesen. Das stimmt. Ja, also was ist schon wirklich neu? Und trotzdem ist es wichtig, dass wir den Mut haben, auch ganz anders zu denken. Und ja, vielleicht haben wir uns dann geirrt, vielleicht sind wir in der Sackgasse, aber überhaupt erstmal in diesen Weg zu gehen, das ist die Qualität dieser erkundenden Forschung, so würde ich das sagen. Und das ist ein Ergebnis, da ist die transformative Autorität heraus entstanden. Also das Autoritäre, Antiautoritäre und Autoritative zurückzulassen, in einen Wandel zu bringen und eine Gestalt zu bilden, die ich dir auch noch nicht genau beschreiben kann. Das heißt also, ich habe zwar Konturen, die jetzt entstehen, über die sprechen wir auch schon. Ob das die finalen sind, ich vermute eher nicht, sondern das wird sich jetzt über den Prozess der weiteren Forschung, der Praxis, des Austausches mit Menschen wie dir und vielen anderen, wird sich diese Gestalt irgendwann immer mehr herausbilden. Das heißt also, man könnte sagen, auch die transformative Autorität selbst ist gerade noch im Wandelprozess. Die ist noch nicht abgeschlossen.
Ja, ich sehe es natürlich durch meine Brille, ne? Und in meiner Brille kommen immer Haltungen raus. Das ist das Dilemma, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt. Mhm, und dann hast du es eben auch immer vor der Nase. Aber ich fand, dass du ja genau diesen Übergang ins Postkonventionelle beschreibst und der uns ja gerade hindert, Dinge machen zu können, also machtvoll zu sein an vielen Stellen, obwohl wir es wissen. obwohl das Wissen da ist, ja, Klima, Gesundheitswesen, Bildungswesen, Bauindustrie, habe ich gerade darüber gesprochen mit Nathalie Rover, ja, also alles Dinge, die gesellschaftsgestalterisch relevant sind, von denen wir wissen, dass sie anders in Wirkung kommen könnten, auch Ideen haben, wie es sein könnte, aber wo etwas scheitert. Und was ich unglaublich charmant fand bei deinen Ausführungen, ist diese Gegenüberstellung von Gewalt als die Größe, die letztendlich Machtlosigkeit und Ohnmächtigkeit repräsentiert und keine Form mehr von Macht ist. Ja, also das finde ich ein ganz wichtiges Bild. Und Autorität als höchste Form der Macht.
Und da kommt gar nichts von mir, sondern da habe ich mich wirklich auf große Denker bezogen und deren Arbeiten trage ich weiter oder führe die fort, weil ich das so schätze. Und natürlich wird häufig eine Hannah Arendt genannt, die das auch schon rausgearbeitet hat. Ja, also ich öfter mal auch schon zitiert, so sinngemäß, wo Befehl nicht mehr gehorcht wird, ist Gewalt zwecklos. Dann sind wir genau in diesem Bereich, wenn dir jemand irgendwie eine Waffe auf die Brust hält und sagt, mach das, und du sagst, das mache ich nicht, ist mir egal, dann töte mich doch einfach, dann bricht ja die Macht in sich zusammen. Dann ist derjenige ohnmächtig, weil er muss es entweder oder sie muss es entweder selbst tun mit ihrer Waffe oder kann sich nicht verwirklichen, kann nicht wirksam sein durch andere. Und das ist die Machttheorie, auf die ich mich beziehe, von Byung Chul Han, die ich so hilfreich finde, weil sie konstruktivistisch anschlussfähig ist. Sie ist anschlussfähig an die großen Denker und Denkerinnen wie Hannah Arendt beispielsweise. Und er präzisiert es nochmal. Und er sagt, dass Macht letztendlich eine Form ist, dass Menschen, sie machen etwas freiwillig für andere. Deswegen ist Autorität eine Form der freiwilligen Zuschreibung. Und Macht hat das Interesse, im Vergleich zu Einfluss, durch andere durchzuwirken. Ja, also Macht möchte sich ausweiten. Macht hat eine Flächentendenz. Deswegen nutze ich auch Feldtheorien, weil man das flächenmäßig gut erklären kann. Macht hat das Bestreben, sich auszuweiten, ihren Einfluss, ihr Wirken auszuweiten, und zwar durch andere hindurch. Weil dadurch kommt die Weite, die Vielfalt sozusagen. Ja. Die Bedingung ist aber, dass diese beiden Menschen, die in einer Machtbeziehung sind, wenn man jetzt das mal erstmal auf eine Dyade bezieht, kann man aber auf eine Gruppe beziehen, dass diese Menschen miteinander, Han sagt, dass die miteinander verschränkt sind. Also das heißt, die müssen eine intensivere Form von Beziehung haben. Eine lose Kopplung reicht da nicht. So, und dann aus diesem, das könnte man sagen, ist auch ein Mini-Transformationsprozess, entsteht aus Einfluss Macht. Und die höchste Form von Macht ist Autorität, weil dann Menschen komplett etwas freiwillig tun, ohne dass die Person, der sie Macht und Autorität zu schreiben, sie in irgendeiner Form zwingen muss. Sondern man könnte sagen, die antizipieren, die nehmen sogar vorweg, was der andere sich vielleicht wünscht oder denken mit und machen das, weil sie wissen, das ist in seinem oder ihrem Interesse oder in unserem Interesse, wenn man das mal größer macht und nicht so an eine Person bindet. Dann ist das Phänomen Autorität in der Wirksamkeit. Und sobald du anfängst, jemand anderen in irgendeiner Form, ich sag jetzt mal, zu motivieren, Anführungszeichen, zu zwingen, zu loben, zu kritisieren, und der macht es nur, um Kritik zu vermeiden oder Lob zu bekommen, dann bist du eben nicht mehr im Bereich Autorität, weil da keine Freiwilligkeit mehr ist. Er erwartet Lob oder Anerkennung oder einen Bonus dafür, dass er etwas tut, oder er versucht, Kritik zu vermeiden oder irgendwas anderes zu vermeiden. Und wenn dieser Mensch das nur aufgrund dieser Bedingungen tut, dann sind wir im Bereich Macht und Zwang. Mhm. Und das ist hauchdünn natürlich zu Gewalt.
Genau, und jetzt fand ich es interessant, jetzt hast du ja Gandhi mehrfach erwähnt und ich stand mal in seinem Ashram in Ahmedabad. Ja.
Da war ich noch nicht.
Ja, das kann man besichtigen, wirkt sehr museal. Auf jeden Fall stand ich irgendwann in seiner Dusche. Ja. Also Gandhi hat jeden Tag geduscht, man kann in dieser Dusche stehen. Warum schicken die einen da rein? Weil der hatte dann immer so ein Schild vor sich mit so Sanskrit-Sprüchen. Er war ja so ein bisschen so ein Superdisziplinierter, der dann keine Zeit verschwenden wollte, so dass er auch während der Dusche noch seiner Disziplin und seiner Ausrichtung nachgeht. Und da stand jetzt ein Wort drauf, das mir dann hab übersetzen lassen, und dann meint, ja, das ist Sanskrit, ich weiß ja nicht mehr wie im Original, Arabanga oder so, ne? Und das steht für Liebe. Aber das ist eine bestimmte Art der Liebe. Ja, da haben wir so im Englischen kein Wort für. Das ist so die Liebe zu allem verbunden mit dem Leben selbst und so, ne? Ja, da haben wir kein Wort für. Aber was mir so deutlich wurde, Gandhi hat ja nicht nur die Autorität bekommen, weil er schlaue Sprüche gesagt hat, sondern weil er verbunden mit was war und geborgen in was war. Und andere Leute sagen, ja, da bin ich auch drin geborgen, in einer anderen Idee von Menschsein, in einer anderen Idee von Solidarität und Miteinander. Ne? Und das ist, vielleicht würdest du dazu Feld sagen, ja, aber es braucht ja diesen Raum, dass wir etwas Ideelles haben, etwas Emotionales, etwas Fühlbares, etwas, wo wir resonieren und sagen, ja genau, da sagt meine Emotion ja, mein Fühlen sagt ja, und dann entwickle ich auch so eine Kraft zu sagen, ich widerstehe dieser Macht und dieser Gewalt. Es braucht ja ein einbindendes Feld, wo wir uns geborgen drin fühlen. Und wenn wir das nicht haben, dann geben wir die Macht irgendwelchen Idioten.
Und deswegen ist tatsächlich Führung, wie auch immer man sie organisiert, ist so wichtig. Und zwar auch Menschen, die sie verkörpern. Und ich meine jetzt wirklich auch verkörpern in der Wahrhaftigkeit. Da war Gandhi ja auch sehr wichtig, die Wahrhaftigkeit in seiner Arbeit. Das spürbar war, und zwar körperlich spürbar. Und da komme ich gleich noch zu der Feldtheorie oder Feldtheorien, dass das körperlich spürbar war, dass es wahrhaftig ist. Und dass es diese Möglichkeit gibt. Und das nennt man im feldtheoretischen Slang, könnte man sagen, Interkorporalität. Das bedeutet also, wir verkörpern etwas. Und das kann man auch nachweisen. Gyompi hat das nachgewiesen mit seinem feldtheoretischen Ansatz. Und eine japanische Feldtheorie, die ich nutze, von Shimizu Hiroshi, Biochemiker, der das neuronal nachweisen konnte. Wir sind über unsere körperliche Präsenz miteinander verbunden, aber erstmal lose gekoppelt. Und durch Interaktion, Kommunikation nehmen wir das, was wir schon über unsere Körper wahrnehmen. Das kann jeder ja beobachten im öffentlichen Raum. Ja, du gehst an Leuten vorbei und auf einmal spürst du etwas. Egal ob abstoßend oder anziehend oder selbst neutral ist ja auch etwas oder indifferent, wie man so schön sagt. Du weißt noch nicht, wie fühlt sich das denn an? Irgendwas fühle ich, aber ich kann es noch gar nicht sagen. Weder positiv noch negativ. Ist ja auch ein Affekt. Das spüren wir körperlich noch, bevor wir überhaupt miteinander sprechen. Und das ist die Feldwirkung, das ist Interkorporalität durch unsere Körper. Und das wiederum wirkt schon, bevor wir überhaupt miteinander in Kontakt kommen, hat das schon eine Wirkung auf unsere Beziehung. Und die Beziehung, die wir dann gestalten, die schon vorbeeinflusst ist, also Shimizu Hiroshi nennt das primäres Bar, das ist die Unverbundenheit des Seins miteinander. Dieses primäre Bar wird dann durch das sekundäre Bar, also die Kognition, die Sprache, wird das wieder getrennt. Also man könnte sagen, die Trennung entsteht durch Sprache und Bewusstsein und Kommunikation. Und die Verbundenheit, die ist ohne Sprache immer da, weil wir sind. Weil wir einfach auf dieser Erde existieren mit den ganzen Brüdern und Schwestern von Pflanzen, Tieren und so weiter, sind wir alle verbunden. Das können wir aber nicht wahrnehmen. Und sobald wir es in unser Bewusstsein heben, trennen wir uns davon. Und das Bewusstsein ist der Konvergenzpunkt dieser zwei Feldtypen, könnte man sagen, ne? Der bewussten Verbindung und der unbewussten Verbindung, die immer da ist. Und das ist das möglicherweise, was Gandhi auch ausgestrahlt hat, Luther King, was viele auch Führungskräfte ausstrahlen, weil sie etwas verkörpern. Ich meine jetzt nicht Charisma. Charisma ist wieder eine Zuschreibung, das ist wieder Kognition, sondern einfach eine verkörperte Feldwirkung, ein Angebot auf körperliche Verbundenheit, die resoniert mit anderen. Und das ist sicherlich der entscheidende Punkt bei dem Thema Feld, Wirkung, Liebe, Verbundenheit, wie auch immer du das nennen willst, die wichtig ist für Führung. Und da...
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle. Dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.